Ich weiß gar nicht, wann habt ihr denn das letzte Mal so richtig gestaunt irgendwie? Also ich habe das letzte Mal richtig gestaunt. Ein paar Leute aus meiner WG sind auch hier, als wir unsere letzte Nebenkostenabrechnung bekommen haben. Weiß ich nicht, geht vielleicht vielen im Moment gerade so, ne? Ja, ja, okay. Also die schon da gewohnt haben beim letzten Nicken. Da habe ich zum Beispiel mal richtig gestaunt, wie so eine Nebenkostenabrechnung von heute auf morgen gleich so viel höher sein kann. Nee, habe ich gestaunt. Heute geht's auch um Staunen und um Ostern, um beides zusammen. Und da hat mir letztens jemand eine sehr interessante Geschichte erzählt aus seiner Kindheit. Die wollte ich euch auch erzählen, weil sie passt nämlich zum Staunen und auch noch zu Ostern. Folgende Geschichte. Der junge Mann war ungefähr, glaube ich, so 6 Jahre alt und war ganz begeistert vom Zugfahren, wie es halt so ist. Ne? Zugfahren ist natürlich total klasse. Und er fuhr Zug mit seiner Oma zusammen und er war immer total begeistert und schaute raus und guckte sich alles an und es war super. Aber an diesem Tag war irgendwas anderes. Sie fuhren eine Strecke und irgendwie saß in so einem 6. Abteil und ihnen gegenüber saß so eine Frau, die war ein bisschen kräftiger, war ganz dick geschminkt überall und hatte so ganz bunte Sachen angehabt. Und dieser kleine Junge schaute nicht irgendwie raus und schaute sich irgendwie das alles an, sondern der schaute wirklich ganz genau auf diese Frau die ganze Zeit. Und der schaute, guckte so. Aber der guckte nicht mal 1-2 Minuten so, sondern wirklich, also es ist die Geschichte gewesen, er meinte, er hätte wirklich 20 Minuten diese Frau angeguckt. Er hat wirklich gestaunt, ja. Und dann irgendwie der Oma war das natürlich unglaublich peinlich, ist ja ganz klar, ja. Der guckt die ganze Zeit die Frau an, sagt, guck mal da draußen, das Fußballstadion. Ja, nichts, immer nur geguckt. Und dann, nach 20 Minuten, kam es dann, hat er was gesagt, hat er geguckt und hat Oma gefragt, Oma, ist das der Osterhase? Naja, sehr peinlich. Ich erzähle euch nicht, wer das war. Aber der Junge hat etwas geschafft. Er hat richtig gestaunt. Boah, der Osterhase. Und wisst ihr, was ich so schade finde? Ich habe den Eindruck, dass wir heute irgendwie das Staunen verlernt haben. Ich meine, heute fliegen wir irgendwie zum Mond, wir basteln uns so kleine irgendwie Babyschafe zusammen und Bayern München wird eh immer irgendwie deutscher Meister. Also, wann kann man denn heute eigentlich noch staunen? Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendjemand Buh ruft oder so vielleicht, aber gut, hätte man machen. Ja, danke. Da gibt's doch nichts mehr zu staunen. Heute ist doch irgendwie alles möglich anscheinend. Warum soll ich da noch staunen? Wir können alles auch irgendwie logisch erklären. Aber einer Sache, da bin ich auch sehr gut drin, nämlich im Zweifeln. Zweifeln, das kann ich richtig gut. Ist der jetzt nur nett zu mir, weil er irgendwas von mir will vielleicht? Ist mir meine Freundin auch wirklich treu? Bin ich da ganz sicher? Kann ich diesen Prediger da vorne irgendwie, der mir was erzählt, kann ich dem wirklich glauben, was der erzählt? Wunder gibt's nicht. Ich habe ja noch keins gesehen, oder? Also dann gibt's die auch nicht, wenn man die nicht sieht. Staunen und Zweifeln. Darum geht's heute Abend. Und über diese beiden Gefühle, ich weiß nicht, was ist, Stimmungen, Lebensformen des Staunens und des Zweifelns, will ich heute Abend mit euch reden und mit euch ein bisschen was erzählen dazu. Und natürlich schauen wir dazu in die Bibel und wir schauen die Geschichte an, die wahrscheinlich den meisten Leuten zum Thema Zweifeln auf jeden Fall einfallen würde, nämlich die bekannte Geschichte des Stauners oder des Staunenden und des Zweiflers Thomas. Thomas war einer von den 12 Jüngern, der mit Jesus immer mitgezogen ist, wurde auch der Zwilling genannt. Die Stelle, die wir gleich lesen werden, steht im Johannesevangelium, Johannes 20. Ich will so ein bisschen versuchen, die Situation zu beschreiben, in der diese Stelle, die wir gleich lesen werden, was da drumherum passiert ist. Also, Jesus ist am Freitag gekreuzigt worden. Karfreitag haben wir letztes Wochenende war der Feiertag dazu. Er wurde donnerstags abends verhaftet, wurde dann in der Nacht noch praktisch verhört. Nächsten Morgen war dann der Prozess und gegen Mittag ist er dann schon gekreuzigt worden. Und war tot. Also innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, von Donnerstagabend saß er noch mit seinen Jüngern zusammen und am nächsten Mittag war er schon tot. In einer ganz kurzen Zeit passiert unglaublich viel. Innerhalb weniger Stunden. Hat sich für die Jünger alles gewendet. Die Jünger waren auf einmal, innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit waren sie am Boden zerstört. Alle ihre Hoffnungen, die sie so hatten, die sie auf Jesus gesetzt haben, waren zerstört, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Er war ihr Rabbi. Rabbi ist so der jüdische Lehrer. Er war ihr Rabbi, er war ihr Held gewesen. Da haben sie alle ihre Hoffnungen drauf gesetzt. Einige hatten sogar gedacht, das ist so ein Revolutionär, sowas in die Richtung. Dass er die Israeliten, die Juden befreien würde, dass er das machen würde. Und dann war auf einmal alles vorbei. alle Hoffnungen weg. Und dann am Sonntag gab es dann die Gerüchte irgendwie, ja. Er ist auferstanden, jemand hat den Leichnam gestohlen, das Grab ist leer, was ist passiert? Gerüchte und ganz riesige Tumult, Unruhe. Und dann Sonntagabend treffen sich die Jünger in einem Raum, machen die Tür zu, weil sie Angst haben, dass sie entdeckt werden. Und weiß nicht, keine Ahnung, was da passiert ist, wir wissen es nicht, steht nicht drin, aber was da genau passiert ist, aber die haben wahrscheinlich irgendwie erzählt, der Petrus hat erzählt, ja, ich habe das leere Grab gesehen und angeblich hat Maria Magdalena Jesus selbst gesehen und Johannes wird wahrscheinlich erzählt haben, dass er im Wettrennen gegen Petrus gewonnen hat, wer die Stelle kennt, die haben so ein Wettrennen zum Grab gemacht und Johannes war eher da und es war eine total angespannte Situation an diesem Abend. Und dann der Schock. Auf einmal, mittendrin, steht Jesus im Raum. Die Bibel ist da immer sehr neutral und sagt, ja, dann kam auf einmal Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren. Aber der ist auf einmal da. Zack. Und die Jünger sind natürlich total baff. Nur einer. Einer hat irgendwie verpennt. Und dazu lesen wir jetzt den Bibeltext. Ich habe einen PowerPoint für die, die hier vorne lesen, wenn vielleicht mitlesen können. Aus Johannes 20. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas zur Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist der Bibeltext. Versetzen wir uns nochmal in die Situation von Thomas. Thomas war auch einer von Jüngern. Er hatte auch alle Hoffnungen auf Jesus gesetzt. Jesus war der Hoffnungsschimmer für sein Leben gewesen. Mit ihm war er 3 Jahre lang mitgezogen. Er hatte seine Familie verlassen, hatte die Wunder gesehen, die er getan hat, hat seine Predigten gehört, hat mit ihm gelacht. Er ist ihm nachgelaufen, er war bereit, mit ihm sogar in den Tod zu gehen. Und dann der Tod Jesu auf einmal. Alles aus. Thomas musste das Gefühl gehabt haben, er ist auf einen Betrüger reingefallen. Er dachte, da kommt jetzt die Revolution, da kommt der Messias, der Auserwählte. Und dann das. Wie muss Thomas irgendwie verwirrt gewesen sein? Was kann er noch glauben? Und ich glaube, er hat gesagt, er war ganz verzweifelt und konnte sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ich würde es doch gern glauben. Und die anderen erzählen es, dass er da gewesen ist, aber ich kann es nicht mehr glauben. Da ist eine riesige Enttäuschung und eine Verletzung gewesen bei Thomas. Alle seine Hoffnungen waren weg. Er hat sich von Jesus enttäuscht, verletzt gefühlt, alleingelassen gefühlt. Und ich will nicht nur über Thomas reden heute Abend, sondern es geht auch um uns, ganz persönlich. Weiß nicht, vielleicht geht's irgendjemand, vielleicht identifiziert sich irgendjemand mit diesem Thomas. Warum zweifeln wir eigentlich in unserem Leben? Warum zweifeln wir an der Güte des anderen Menschen irgendwie? Warum zweifeln wir an dem, was wir selbst können? Ob wir es können, können wir es gut genug? Warum zweifeln wir vielleicht an Gott? An seiner Existenz, an seiner Güte, dass der wirklich gut sein soll? Vielleicht auch, weil wir, wie Thomas, irgendwie enttäuscht worden sind. Enttäuscht von anderen Menschen. Vielleicht die Person, die ich so geliebt habe und die er mich sitzen gelassen hat. Und dann kann ich nicht mehr glauben, dass es noch die große Liebe gibt. Aus Enttäuschungen werden Zweifel. Mein eigenes Versagen, das ich erlebe und deswegen an mir und an meinem Wert zweifle. Vielleicht kennen es auch einige. Auch Enttäuschung. Oder Gott, zu dem ich vielleicht mal gebetet habe irgendwie, dem ich mal vertraut habe, dass er was gut macht, dass er was heil macht. Und er hat es vielleicht nicht getan, er hat das Gebet nicht erhört. Und ich behaupte, hinter unserem Zweifel stecken auch, nicht nur, auch Verletzungen. Und ich habe irgendwie versucht, ich mag immer gern irgendwelche Bilder. Und von daher, ich habe mal hier so eine Zweifelbox mitgebracht. Ich glaube, hinter unserem Zweifel... Danke, ja. Nee, du kannst das. Unsere Zweifelbox. Zweifelbox, ja, sehr gut, machst das gut. In unseren Zweifeln, da steckt was dahinter. Spannungseffekt. Ist jetzt ein bisschen schockig, ich gebe es zu, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Und zwar glaube ich, das beste Küchenmesser, was ich hatte. Ich glaube, hinter unseren Zweifeln stecken, ist ein bisschen brutal jetzt, aber hinter unserem Zweifel stecken auch unsere Enttäuschungen und Verletzungen irgendwo. In irgendeiner Form. Ich glaube, dass es bei Thomas so war und ich glaube, dass es bei uns auch so ist. Und wichtig ist, Zweifel sind nicht nur was Schlechtes. Nicht, dass wir jetzt irgendwie in die falsche Richtung kommen. Aber ab und zu ist es gut, Sachen in Frage zu stellen und zu zweifeln. Aber es ist auch wichtig zu wissen, warum zweifle ich eigentlich? Denn unser Zweifel kann auch ganz viel zerstören. Mit meinem ständigen Zweifeln an der Fähigkeit von anderen Menschen kann ich Freundschaften zerstören. Wenn ich immer zweifle, ob der das wirklich kann, ob ich dem trauen kann, zerstöre ich eine Freundschaft. Wenn jemand an mir selbst zweifelt, immer wieder, dann habe ich keine Identität, dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ich habe es selbst erlebt mit Gott auch. Mit Gott habe ich ganz persönlich mal so eine Krise gehabt, wo ich so einen Zweifel hatte. Ich war noch relativ klein, so klein war ich gar nicht mehr, 16, 17. Und ich hatte immer gebetet, Herr, schenk mir irgendwie eine Freundin. Ja, was man vielleicht so betet in dem Alter, ja. Herr, schenk mir irgendwie eine Freundin, das wäre so cool. Und drumherum, irgendwie jeder Depp hat eine. Und ich hätte auch gerne eine. Und ich habe gebetet, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und es ist nichts passiert. Und ich bin daran fast zerbrochen. Klingt vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen albern. Aber ich habe doch wieder gebetet und Gott hat nicht geantwortet irgendwie. Und es war ganz schwierig für mich, in der Zeit zu gucken, Gott, wieso passiert denn da nichts? Unsere Zweifel auch an Gott. Zurück zum Text. Thomas zweifelt. Er kann nicht mehr glauben. Und wisst ihr, ich finde diesen Thomas eigentlich so sympathisch, ehrlich gesagt. Wirklich, große Sympathiepunkte für ihn. Ein Zweifler, so wie du und ich. Und dann, eine Woche später, wir haben es gerade eben gelesen, der große Showdown nochmal. Es geht weiter. Jesus kommt wieder mitten in den Kreis der Jünger hinein, sagt wieder, ne, Shalom, ja, Friede sei mit euch, Shalomje, wie man in Hessen sagen wird vielleicht. Und dann dreht er sich direkt zu Thomas und sagt, hier, fass mich an. Und da kommt dann kein, hier, du Thomas, wir müssen mal miteinander reden, du hast ja irgendwie nicht so an mich geglaubt und den Jüngern hast du auch nicht so geglaubt und das ist ja, lief jetzt alles nicht so gut. Nichts in die Richtung. An anderer Stelle nennt Jesus Petrus mal einen Kleingläubigen. Hätte er hier auch sagen können. Kommt nichts in die Richtung. Kein Vorwurf, keine belehrende Rede, irgendwie keine Box mit irgendeinem Herz drin, wo er ihm erklärt, wieso er jetzt so gezweifelt hat oder so. Das kommt da alles nicht. Hier, Jesus reagiert so anders. Er sagt, erlebe mich, berühre mich mit allen Sinnen, probier es aus. Und mehr braucht es nicht. Er sagt in der Situation, es braucht nur diese Berührung der Wunde in der Hand. Und Thomas, der ist so ähnlich wie der mit dem Osterhasen, der bekommt den Mund nicht mehr zu. Der staunt, was er da sieht. Er staunt und sagt, mein Herr und mein Gott. Ich will mal drei Punkte zeigen, wie Jesus mit diesem Zweifel umgeht. Ich glaube, in dieser Situation, ich denke, da können wir ganz viel lernen für unser eigenes Leben. Der erste ist, Jesus kennt. Ich dachte, die kommen alle auf einmal. Na, jetzt könnt ihr schon mal ein bisschen vorausgucken. Jesus kennt ihn schon. Jesus weiß genau, was Thomas beschäftigt. Er sagt nicht, hey, lass uns irgendwie mal drüber reden so und mal austauschen so ein bisschen. Er weiß es schon. Jesus kennt schon die Fragen und die Zweifel, die Thomas hat. Und auch die Enttäuschung. Er weiß das. Jesus ist selbst in seinem ganzen Leben auf der Erde immer wieder enttäuscht worden von Menschen. Er kennt das Gefühl. Er weiß es, wie es Thomas geht. Und ich glaube, er weiß auch, wie es in mir und in dir aussieht in diesem Thema. Jesus weiß es schon, Jesus kennt unsere Zweifel schon. Der zweite Punkt, Jesus verurteilt nicht. Aber er sagt auch, ey, ihr wäret glücklicher, oder, ne? Er sagt auch, ihr wärt glücklicher ohne den Zweifel. Jesus verurteilt Zweifler nicht. Wir als Christen streben oft danach, nach dem großen Glauben, ja, den wollen wir haben, und das ist auch gut. Und das große Vertrauen, das ist auch gut. Aber Jesus nimmt Zweifler auch wahr. Und er nimmt sie an, ohne den Hinweis zu vergessen, es gibt auch mehr, da gibt's noch anderes, da gibt's noch was anderes, außer nur die Zweifel. Der dritte Punkt, Jesus macht sich erfahrbar. Er streckt sich Thomas entgegen und sagt, berühre mich. Okay, zugegeben, das geht heute nicht mehr, aber Gott sagt auch heute noch, probier's aus. Mach dich irgendwie auf die Suche nach mir und ich verspreche dir, du wirst finden. Steht in der Bibel. Und ich ganz persönlich kann nur sagen, ich habe es erlebt, es stimmt. Wenn ich mich auf die Suche nach Jesus mache, dann finde ich ihn. Ganz normalen Alltagssituationen, wenn ich Bibel lese, wenn ich mir Zeit zur Ruhe nehme, zur Stille nehme, wenn ich mit anderen Christen zusammen bin, da erlebe ich ihn immer mal wieder, so ein bisschen was von Jesus. Der Kontakt zu Jesus, das glaube ich und das erlebe ich, ist heute noch real und möglich. Man kann es ausprobieren. Jesus sagen, ich kann nicht glauben oder ich kann nicht mehr glauben oder ich kann in diesem einen Punkt nicht glauben. Das ist möglich, ihm das zu sagen. Diese Predigt könnte jetzt fertig sein mit den drei Punkten zum Thema Zweifeln. Aber ich glaube, Zweifeln funktioniert nicht. Und auch das ganze Osterfest funktioniert nicht. Und das Staunen. Genau, das wäre der Staunen. Staunen nicht vergessen, genau, so stand es da. Die Bibel ist voll von Stellen, in denen Jesus Staunen auslöst. Wenn man mal so liest, wenn man nach Staunen in der Bibel sucht, dann gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo es heißt, wenn Jesus irgendwo aufgetreten ist, da haben sie gestaunt. Sie haben gestaunt, die Menschen. Jesu Kraft löst Staunen aus, die Sturmstillung, die Heilungen, seine Predigten. Die Menschen staunen. Thomas staunt. Und ich habe mich gefragt, wann staunen wir? Wir staunen eigentlich, muss man sagen, über irgendwelche Dimensionen, die größer sind als wir. Über Sachen, die wir irgendwie nicht kapieren können, nicht erklären können. Und für uns ist es schwierig zu verstehen, dass Gott genau das ist. Das ist das, was die Bibel sagt. Und was ist Gott ist? Gott ist größer. Gott ist nicht 100% erklärbar. Er ist unbegreifbar. Interessant finde ich, dass man oft, wenn man so Kinder anschaut oder auch geistig behinderte Menschen, die können staunen. Das finde ich total faszinierend. Die können ganz anders staunen als wir. Und ich habe mich gefragt, ist irgendwie Staunen nur was für Kinder und irgendwie für Leute, die es nicht alles verstehen. Und ich glaube irgendwie nicht. Und ich fand es super, dass ich von Herrn Einstein, der jetzt wirklich, glaube ich, bekannt ist und den meisten, ein tolles Zitat gefunden habe. Der Fortgang der wissenschaftlichen Entwicklung ist im Endeffekt eine ständige Flucht vor dem Staunen. Nochmal. Der Fortgang der wissenschaftlichen Entwicklung ist im Endeffekt eine ständige Flucht vor dem Staunen. Ich glaube, Staunen ist nichts für Doofies. Wie wäre es, wenn wir staunender durchs Leben gehen würden? Ganz praktisch, schaut euch einfach mal euren Sitznachbar an, zur rechten oder zur linken, schaut ihn euch mal an. Den Menschen nehmt ihn mal wahr, wie er so ist. Muss man beim Schauen eigentlich reden? Komisch. Schaut euch mal die Leute an, links und rechts, schaut euch mal an, was das für Wesen sind. Intelligente Wesen, mehr oder weniger, alle ganz individuell und alle ganz besonders. Schaut euch mal die Hand an von eurem Nachbar vielleicht, ja, gut, vielleicht die Fingernägel ein bisschen dreckig oder so, aber irgendwie, zum Hand angucken, muss man auch nicht, irgendwie, wenn ihr euch mal anschaut, was man damit alles machen kann, ja, so eine Hand, ja, die ist irgendwie ganz besonders, man kann die irgendwie bewegen und man kann irgendwie damit streicheln, ganz zärtlich sein, man kann genauso damit jemand einen reinhauen. Es funktioniert alles mit unserer Hand. Ich sehe schon, tolles Gesprächsthema anscheinend, die Hand, aber darf ich euch später noch unterhalten. Da kann man staunen eigentlich, wenn man nur so eine, ich finde, man kann schon staunen, wenn man nur so eine Hand anschaut. Und ich wusste ja, dass ich hier predige, und ich habe in den letzten Wochen das schon mal ausprobiert. Ich habe versucht, mehr zu staunen. Ich habe mal versucht, bewusst wahrzunehmen, worüber könnte ich denn jetzt mal so staunen? Und ich habe mir jetzt ganz viel aufgefallen. Also allein, ne? Jetzt ist wirklich, es wird Frühling und wir können uns die Natur anschauen, was wir da so alles sehen können, wenn wir ein bisschen bewusst gucken. Da kann man staunen. Und ich habe mir Menschen angeschaut und habe gedacht, Mensch, was die alles können und was die für Gaben haben, da kann ich staunen. Und ich habe mir meinen Verlobten angeschaut und meinte, Mensch, ist die hübsch? Ja, da kann ich nur staunen. Ja, das ist toll. Kann man staunen. Über Gottes Schöpfung, da finde ich, da, über Gottes Schöpfung können wir staunen. Und ich frage mich, warum staunen wir eigentlich nicht mehr? Und schon die Bibel sagt es, wir könnten glücklicher sein, wenn wir mehr staunen, wenn wir da mehr drauf gucken würden, weniger zweifeln, mehr staunen. Peter Hane hat mal gesagt, wer dankbar lebt, der lernt das Staunen. Wer dankbar lebt, der lernt das Staunen. Ich komme zum Schluss. Ostern, das Fest, was wir am letzten Wochenende gefeiert haben, ist ein Fest des Staunens. Vielleicht ist das gar nicht aufgefallen, aber es ist ein Fest des Staunens. Das Grab ist leer. Das haben wir gefeiert da. Jesus lebt. Das haben wir gefeiert. Er überwindet den Tod und sagt, es geht weiter. Bonhoeffer schreibt dazu, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ostern ist ein Fest der Hoffnung und des Staunens. Das Leben von Christen ist nicht ohne Zweifel. Vielleicht denken wir es ab und zu, es müsste sein, aber es ist nicht ohne Zweifel. Allein in meinem Leben in den letzten Wochen, da waren immer wieder Zweifel. Zweifel daran, ob die Welt wirklich so gut ist. Ich war gerade in Berlin gewesen, war in der U-Bahn gefahren, habe mir Leute angeschaut, wie kaputt die aussahen, wie fertig die waren, wie da soziale Unterschiede sind. Ich habe mich gefragt, was kann das sein, Gott, wo bist du da drin? Und ich habe gezweifelt, ob ich hier stehen kann und zum ersten Mal predigen kann. Und ich habe Geschichten gehört von christlichen Familien, die zerbrochen sind, habe mich gefragt, wo ist da Gott? Und ich finde auch immer wieder Texte in der Bibel, die ich nicht verstehen kann. Und das Wichtige ist, bei diesen Zweifeln nicht stehen zu bleiben, diesen Fragen nicht allein zu bleiben. Es ist normal, als Christ so zu denken. Aber Gott ist auch dafür da, wir sollen uns da an ihn wenden. Er ist derjenige, der das schon weiß, der das kennt. Und ich habe mir wieder gebetet und habe diese Fragen vor Gott geworfen. Ich habe noch nicht viele Antworten, aber da ist jemand, der zuhört. Und ich glaube, da werden Antworten kommen. Und oft habe ich es vergessen. Doch ab und zu habe ich es gemacht. Ich habe gestaunt. Über die kleinen und die großen Dinge. Und ich habe gemerkt, Staunen tut gut. Und ich will das einüben, auch in Zukunft mehr zu machen. Ich staune über Gott. Ich staune über Gott, wie er diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, von Thomas uns gegeben hat. Als Auferbauung. Thomas, dessen Zweifel bei Jesus Platz hatten. Und der durch Jesus zum Staunenden geworden ist. Amen.